Servus zusammen zu einer neuen Folge Verstoffwechselt. Heute mit dem Gast Dr. Siegfried Marquardt. Sigi ist Zahnmediziner und Unternehmer. Wir haben heute über ganz viele tolle Themen gesprochen, unter anderem zur Einstellung zur Arbeit, mediale Nutzung, vor allem bei Kindern, Universität ohne Wände. Was er damit meint, seid gespannt. Es ist wirklich ein toller Blickwinkel. Netzwerken, wie wichtig sind Netzwerke für uns als Unternehmer, Sportzahnmedizin und vor allem auch die Zahnmedizin mit ganzheitlichem Blick auf Menschen. Ich wünsche euch heute ganz viel Spaß bei einer neuen Folge Verstoffwechselt.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Ja, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ich habe mich schon die ganze Zeit sehr auf das Gespräch gefreut, weil du ein sehr, sehr interessanter Mensch bist, finde ich. Und wir haben gerade ein bisschen gesprochen. Meine ehrliche Frage: Wie geht's dir heute?
Mir geht's gut. Mir geht's wirklich gut. Und ich weiß, dass die Frage auch ehrlich gemeint ist und keine Floskel darstellt, wie es ja manchmal so häufig ist. Mir geht's gut. Ich will mich nicht beklagen und alles okay. Und wenn du fragst, wie es mir persönlich geht, dann kann ich sagen, mir geht's mega gut. Und wenn du mich fragst, wie ich momentan so die Situation sehe, dann sage ich, alles ein bisschen schwierig, sehr herausfordernd. Nö, aber das lässt mich nicht beirren.
Du meinst die Situation jetzt beruflich?
Beides. Also beruflich will ich mich auch nicht beklagen. Bin ich auch eigentlich happy, so wie es ist. Es gibt andere Herausforderungen als früher und die muss man annehmen und dann muss man halt damit umgehen. Aber die Wirren und Irrungen, die sich momentan weltweit herumschlagen, die bringen mich schon zum Nachdenken.
Ja, wie fast jeden von uns irgendwie, gell? Sigi, ich würde dich ungern einfach als Zahnarzt anmoderieren, weil du bist so viel mehr. Also wenn man im Internet mal nachliest, auf deiner Seite zum Beispiel, also Zahngesundheit am Tegernsee, es ist ja unglaublich, was du in deinem Leben bisher auch geschaffen hast. Also zum Beispiel, soweit ich das selbst beurteilen kann, muss ich sagen, bist du einfach der beste Zahnarzt, den ich jemals gehabt habe. Auch Sportzahnarzt. Auf der anderen Seite habe ich mir jetzt schwer, du jemanden zu finden, der so renommiert ist wie du, der international so viel unterwegs ist, der referiert, der zu sehr, sehr vielen Themen einfach unglaublich tief drin ist. Parallel bist du Unternehmer. Wie bist du da hingekommen, dass du so einen Drive entwickelt hast? Wie hat das angefangen? Du kommst ursprünglich aus der Nähe von Ulm. Wie ist der Sigi aus Ulm jetzt irgendwann einmal an Tegernsee gekommen und hat so einen Drive in Sachen Unternehmertum gemacht? Wie bist du zur Zahnmedizin gekommen?
Boah, das ist natürlich ein langer, langer Weg gewesen, aber wenn du aus der Ulmer Zeit was wissen willst, da bin ich ja aufgewachsen, da war ich ja in der Schule und habe da meine Kindheit verbracht. Und an Tegernsee bin ich gekommen, weil halt die Eltern umgezogen sind und weil der Vater dann in Ruhestand ist und dann haben wir Kinder halt in Tegernsee gelandet. Also das war in gewisser Weise vorprogrammiert, weil wir immer schon hier so ein Feriendomizil hatten und am Wochenende immer schon an Tegernsee mussten. Und das war für uns Kinder natürlich alles andere als lustig, weil wir mussten unsere Ulmer Heimat sozusagen verlassen und am Wochenende immer in das damals ungeliebte Tegernsee. Aber irgendwann sind wir ja auch ein bisschen älter geworden, da durften auch mal Freunde mitnehmen oder Freundinnen und so. Und dann war das dann schon wieder ein bisschen angenehmer, weil Ulm habe ich geliebt. Das ist eine Megastadt, nicht zu klein, nicht zu groß. Ich habe viel Sport gemacht damals schon. Ulm 46 ist ja jetzt wieder in aller Munde, im Fußballbereich und auch im Basketball. Ja, und das waren halt prägende Jahre, muss ich sagen. Also Ulm hat mich schon geprägt, was den Sport betrifft und was auch ja, ich glaube, meine Grundeigenart ist, extrem neugierig zu sein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht auch der Grund, warum ich immer alles dreimal hinterfrage, bis ich es dann auch wirklich verstanden habe. Also ich war übrigens kein guter Schüler, also das muss man dazu sagen. Und wo ich an den Tegernsee gekommen bin, dann musste ich ja ins Gymnasium Tegernsee. Und da hat es mir erstmal der beutelt und dann habe ich erstmal noch eine Ehrenrunde gedreht. Also am Ende des Tages war ich halt auch ziemlich faul und das hat mich alles nicht interessiert. Und irgendwann habe ich es halt dann doch geschafft und habe mein Abitur gemacht und habe mir dann überlegt, Mensch, was mache ich? Ich wollte immer irgendwas Handwerkliches machen. Ich habe das immer geliebt. Ich habe immer Sport getrieben und habe immer irgendwie dann auch mein Handwerk gemacht, habe immer irgendwo gegartelt, gebastelt, gebaut. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, eigentlich will ich Landschaftsarchitekt werden. Ja, Problem war, dass ich habe mich dann in Weihenstephan beworben gehabt. Das ist ja eine relativ gute Uni da und Landschaftsarchitektur war damals recht beliebt und bekannt. Und dadurch, dass ich nur so ein durchschnittliches Abitur gemacht habe, haben sie mich halt nicht genommen. Also war der erste Schritt der Karriere schon mal negativ
Gott sei Dank
belegt.
jetzt im Nachhinein.
Ja, muss ich echt sagen, also ich darf es wahrscheinlich im Nachhinein genauso wieder machen. Wahrscheinlich darf ich mich gar nicht mehr zur Landschaftsarchitektur bewerben, sondern dann habe ich eben weil der medizinische Bereich war immer auch ein ganz interessanter Bereich für mich und ja, war ein bisschen vorbelastet vom Vater, der war Mediziner und das hat mich nicht so imponiert. Also ich wollte das ihm eigentlich nie nachmachen, der war nie da, der war immer extrem beschäftigt und es war alles schon sehr anstrengend, dieser ganze Uni und Krankenhausbereich. Oh ja, und dann war ich mal bei meinem Zahnarzt und das hat mich echt irgendwie beeindruckt und der hat mich dann mal zu seinem Techniker eingeladen und dann habe ich diese ganzen technischen Dinge hinter der Zahnmedizin kennengelernt und dann habe ich da irgendwie so ein bisschen Gefallen gefunden und habe gesagt, dann probiere ich es halt mal mit der Zahnmedizin. Problem war, dass das Numerus Clausus noch viel schlimmer war als mein Stefan. Und da habe ich schon gedacht, da muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen. Aber wie es der Zufall wollte, gab es damals über diese zentrale Vergabe für Studienplätze, gab es so ein paar Ausnahmeregelungen, unter anderem Losverfahren. Und dann bin ich in diesen Lostopf gelandet zu einem Auswahlgespräch. Und das war ganz spannend, weil dann musste ich in München antanzen bei den Herren Professoren. Und ich hatte ja von Zahnmedizin keine Ahnung, bis auf die paar Mal, wo ich halt bei meinem Zahnarzt war oder bei dem Zahntechniker. Ja, und dann haben die mich so gefragt, sag mal, was ist eigentlich die größte Errungenschaft in der Zahnmedizin? Alles Mögliche habe ich mir überlegt und bin aber letztendlich nicht drauf gekommen, was die hören wollten und haben mir dann gesagt, naja, das ist doch eindeutig die Anästhesie. Und dann habe ich überlegt, dann sage ich, ja, stimmt. Es gab auch schon mal eine Zeit beim Bader oder im Mittelalter, da haben die Zähne behandelt, ohne dass sie betäubt waren. Das war echt so ein interessanter Moment, wo ich sage, ja, das stimmt, klar. Du kannst ja heute so wahnsinnig viel machen, weil der Patient merkt es nicht, wenn man es gut anästhesiert. Und ja, im Nachhinein haben die mich genommen und dann bin ich Zahnarzt geworden. Also es war eine spannende Zeit.
Das hört sich so auf alle Fälle. Wie kam es dann dazu, dass, weil man, du hast ja als Zahnarzt Möglichkeiten, das sagst du gehst in eine Anstellung und sowas. Wo war da der Punkt für die, dass du gesagt hast, ich möchte das selber machen, ich möchte selbstständig sein, ich möchte ein Unternehmen aufbauen? Wo kommt der Unternehmer-Siege her?
Boah, das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht so sagen. Gut, wir waren zu Hause 6 Geschwister. Ich musste mich immer durchsetzen und musste immer schauen, wo ich bleibe. Also vielleicht ist das irgendwo ein Ansatz. Wobei, uns hat es eigentlich nie an was gefehlt. Wir hatten eine super Kindheit und sind wirklich mehr als behütet aufgewachsen. Aber das Studium war wirklich klasse. Ich habe wahnsinnig gerne dieses Studium durchlebt und habe da schon so wahnsinnig viele Möglichkeiten gehabt. Was ich, die Professoren haben mich dann immer eingeladen, auch mal irgendwelche Kongresse zu besuchen oder Buchrezensionen zu schreiben und so weiter. Und das war schon spannend und hat meine Neugierde halt immer befriedet. Aber ich habe auch gemerkt, da dieser Klinikalltag, und ich hatte ja dann auch schon bereits kurz vor meinem Examen Angebote, auch in der Klinik zu bleiben. Ja, der hat mich nicht erfüllt. Das war halt so ein Bürokratismus auch und so ein Verwaltungsapparat und das war alles irgendwie so ein bisschen vorgeschrieben und da gab es ja auch klare Hierarchien, vom Professor angefangen über den Oberarzt und Unterarzt und Assistenzarzt und was ich was alles. Das war irgendwie nie so richtig meins, aber es gab natürlich schon ein einschneidendes Erlebnis. Es war die Geburt unserer Tochter Tamara Und das war relativ früh, also da war ich noch im Studium und beziehungsweise das war sogar noch vor dem Studium. Also wir haben die Tamara eigentlich während des gesamten Studiums sozusagen erzogen, wobei natürlich meine Frau da den Löwenanteil übernommen hatte. Aber das war natürlich schon auch immer dann die Verpflichtung, die Verantwortung, eine Familie zu ernähren. Und wir haben natürlich dann schon immer abwägen müssen, wo geht der Weg hin? Also ich konnte mir jetzt ja keine großen Experimente leisten, sondern musste einen klaren Weg vorgeben. Und für mich war auch klar, also ich ziehe das Studium durch und danach muss ich Geld verdienen. Also das war einfach auch bezüglich der familiären Umstände wichtig. Vielleicht kommt daher so ein bisschen auch die Notwendigkeit, einfach auch zu schauen, wie kann man Hobby und Beruf und Geld verdienen und so weiter als Unternehmer irgendwo miteinander verknüpfen. Wobei witzig, ich habe halt nach dem Studium habe ich dann eine Stelle angenommen. Und da haben es mir alle für verrückt erklärt, weil meine erste Stelle war bei einem Professor, der begnadeter Zahnarzt war und ich wahnsinnig viel gelernt habe, aber das war so ein knorriger Typ und der war natürlich damals auch, ich sage jetzt mal, recht selbstbewusst und der hat kein Gehalt bezahlt oder sowas. Ja, das war eine Ehre, da bei ihm überhaupt arbeiten zu dürfen. Und meine erste Stelle war erst mal ein Jahr ohne Gehalt. Also es war eigentlich das Gegenteil von dem, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte, aber dafür habe ich halt extrem viel gelernt und habe es trotzdem irgendwie durchgebracht und das würde ich heute nie missen wollen, weil wahrscheinlich stehe ich heute deswegen auch so da, weil ich halt damals auch diese Investitionszeit genutzt habe, ja.
Also Investition in sich selbst, in Bildung oder Weiterentwicklung ist ja, glaube generell einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man sich selbst in der Persönlichkeitsentwicklung auch nach vorne bringen will. Wie siehst du das irgendwie in der heutigen Zeit? Hast du das Gefühl, dass das viele junge Menschen noch gern machen oder was denkst du?
Schwierige Frage, wirklich schwierige Frage, weil das bewegt mich sehr. Und wie gesagt, wir haben ja selber zwei Kinder, die sich wunderbar entwickelt haben und wo aber auch nicht alles von Beginn an so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Das war alles andere als einfach. Und wenn ich mit denen heute darüber spreche, dann sind die auch schon wieder eigentlich Generation weiter als mit denen wir uns heute eigentlich auseinandersetzen müssen. Und das ist echt schwierig. Und ich weiß gar nicht, ob man der Jugend heute da einen Vorwurf machen kann oder darf. Aber diese Neugierde und diesen Einsatz und diese Leidenschaft, die wir früher gezeigt haben und wo wir auch nicht geschaut haben, ob wir da jetzt irgendwie 10 € mehr oder weniger kriegen oder ob wir da jetzt mehr Freizeitausgleich haben oder sonstige Geschichten, das war uns wurscht. Wir haben einfach gearbeitet. Und zwar gearbeitet nicht um des Arbeiten willen, sondern weil wir was lernen wollten. Ich habe alles aufgesaugt. Habe am Tag, was ich, 10, 12 Stunden in der Praxis gemacht, habe den Professor oder meinen Lehrherrn ausgefragt und wollte einfach wissen, wie das funktioniert und bin dann noch abends vor den Büchern gehockt. Und am Wochenende bin ich auf Vorträge gegangen oder auf Kongresse und habe mir das alles reingezogen. Vielleicht ist das vielleicht auch ein bisschen übertrieben jetzt, weil ich so dieses Gen der Neugierde habe. Aber wenn nur 50% von dem bei der heutigen Jugend hängen bleiben würde, dann hätten wir eine ganz andere gesellschaftliche Struktur, dann hätten wir ganz andere gesellschaftliche, ja, Festigkeiten auch. Wir hätten auch nicht PISA oder solche Geschichten, sondern wir hätten ein etabliertes Bildungswesen und auch einen gewissen Wissensstandard. Grundwissen ist ja heutzutage ein Riesenproblem. Ja. Und das bewegt mich schon. Also ich sage immer, wenn ich selber wieder zurückblicke, würde ich es genauso machen, sage ich immer, ja, würde ich so machen. Aber dann kommt natürlich auch schon der Gedanke, naja, wer weiß. Weil die Zeit war einfach damals bei uns eine ganz andere. Ich würde nicht sagen, leichter. Im Gegenteil, es war schon sehr herausfordernd und wir mussten echt was dafür tun, damit wir das erreichen konnten, was wir heute erreicht haben. Aber vielleicht ist genau das auch das Problem, dass eben die Generation danach, auch unsere Kinder, auch unsere Erziehung sicherlich anders gelaufen ist als die bei meinen Eltern. Und wir haben die ja im besten Wissen und Gewissen ja verwöhnt und konnte man ja keinen Wunsch ausschlagen und so weiter. Also vielleicht ist es auch nicht immer alles so gut gewesen. Aber immerhin wissen sie die Dinge heute zu wertschätzen. Aber die Generation danach, die sind ja im Überfluss, diese Verweichlichung unserer Gesellschaft, das ist meines Erachtens echt die Herausforderung momentan.
Hast du das Gefühl, weil wir vorher im Vorgespräch ein bisschen drüber geredet haben, dass diese ständige Ablenkung, egal ob über Social Media oder vor allem auch über Social Media, da einfach eine Rolle spielt? Weil man, ich denke, glaube, wir stehen alle vor der Herausforderung, wie man mit diesem ganzen Input an zum einen an Wissen, aber zum anderen ja auch an absoluten Nonsens irgendwie umgeht, der ja dann wirklich nur irgendwie zum Zeitvertreib da ist. Und jetzt erlebt es ja diese Generation viel extremer, als auch ich das hatte, weil wir haben auch die letzten Tage öfter mal drüber gesprochen, jetzt bin ich in den 90er Jahren groß geworden, aber wir hatten halt auch noch kein Handy bis zu einem gewissen Zeitpunkt und dann hat das alles einmal angefangen. Und wenn ich mir das anschaue, wie meine Tochter jetzt schon sich einfach, wenn mir meine T-Shirt das Handy runterschnappt von der Küchenzeile und drauf rumpatscht und Fotos macht, hat es ja schon einen riesen, riesen Einschnitt in das Leben eines Kindes.
Ja, das ist ein Megaproblem. Das ist wirklich ein großes Problem. Es ist auch ein Bildungsproblem, weil wir ja auch inzwischen die Studien haben. Wir wissen ja, dass Kinder sich schlechter konzentrieren können. Wir wissen, dass Kinder sich nicht mehr auf irgendwas wirklich auch mal fokussieren oder mal entsprechend auch eigene Meinungen sich selber entwickeln, weil sie Tag und Nacht manipuliert werden. Die Strenge zu entwickeln seitens der Eltern, den Kindern wirklich klare Vorgaben zu geben, fällt immer schwerer und immer schwerer, weil auch die Eltern selber zum Teil überfordert sind. Und ich kriege das in meiner eigenen Familie ja mit. Wir haben zwei Enkelkinder und das ist ganz ähnlich, wie du es beschrieben hast. Und ich verstehe auch, dass dann irgendwann die Eltern mal so ein bisschen ihre Ruhezeiten brauchen und auch mal so ein bisschen die Zeit für sich selber und so. Das ist mir alles klar. Aber es kann halt keine Lösung sein, die Kinder dann halt einfach vors iPad oder vor den Fernseher oder vor das Handy zu stellen. Das war früher tatsächlich anders. Ich weiß nicht, ob es besser oder schlechter war, aber zumindest konnten wir uns mit unserer Freizeit anders beschäftigen, kreativer beschäftigen, auch länger beschäftigen. Und wir wurden nicht mit so wahnsinnig vielen Informationen in Sekundenschnelle heutzutage überfrachtet. Das schafft es kleine kindliche Gehirn nicht, das alles entsprechend zu sortieren und richtig einzuordnen, sondern die werden ja wirklich bedudelt. Und es ist völlig egal, ob das jetzt irgendwelche Kindersendungen sind, auch wenn sie vermeintlich, was ich, ab 2 Jahre freigegeben sind und sowas, sie werden bedudelt. Und früher sind wir halt in den Zoo gegangen oder sind spazieren gegangen oder haben die Natur angeschaut oder haben die Vogelstimmen unterschieden und so weiter. Wenn man das heute erzählt, dann wird man ausgelacht und wird ins Lächerliche gezogen. Aber das waren damals, ja, waren das halt unsere kreativen Erziehungspunkte. Gibt natürlich viele andere Dinge auch noch. Also deswegen, ich will das auch nicht alles schwarz-weiß malen, weil man muss natürlich auch klar sich eingestehen, es ist so. Wir werden das nicht mehr ändern können. Jetzt ist die große Kunst, wie können wir es positiv beeinflussen? Wie können wir es in eine vielleicht richtige Richtung setzen? Und ich meine, bei uns in der Praxis ist es so, dass wir natürlich auch viele positive Dinge entwickeln. Ich meine, Social Media, unsere Tochter hat gesagt, du musst jetzt mal endlich auf Instagram, das geht so nicht weiter. Ich habe mich da überzeugen lassen, wir machen ein bisschen was, auch nicht viel, aber ich war völlig erstaunt, wo der erste Patient in die Praxis kam und gesagt, ja, wo kommen Sie eigentlich her, wie haben Sie uns gefunden? Ja, über Instagram. Also das ist halt auch eine völlig neue Welt und die muss man auch erstmal begreifen, da muss man auch mal lernen, mit umzugehen, aber es gibt natürlich schon auch positive Seiten. Und wenn man das gut für sich nutzt und wenn man das eben unternehmerisch auch nutzt und wenn man vielleicht Kinder auch irgendwo damit besser führen und leiten kann, wenn man Eltern vielleicht auch unterstützen kann, da verantwortlich mit umzugehen, das wäre, glaube ich, schon wichtig. Das wäre ein ganz wichtiger gesellschaftspolitischer Ansatz eigentlich. Ja.
Du hast ja gerade von Kreativität gesprochen. Also gerade Kreativität, aber auch Fokus, Konzentration sind ja auch Themen, die dich als Zahnarzt täglich treffen. Ich meine, du musst ja unglaublich konzentriert arbeiten. Wie kriegst du das hin, dass du diesen Fokus so aufrecht halten kannst?
Ja, also wie gesagt, das kommt, glaube ich, schon daher, dass ich früher auch als Kind immer gern gebastelt habe und ich habe immer gern was Praktisches gemacht. Und ich habe immer gefreut, wenn ich irgendwas entwickeln konnte. Und das war auch der Grund, warum ich eben nicht Medizin machen wollte. Ich wollte irgendwas Handwerkliches auch machen. Und Zahnmedizin, da braucht man sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl. Und was man auch braucht, und was vielleicht den einen oder anderen meiner Umgebung nicht so wahnsinnig erfreut, aber man muss auch eine perfektionistische Ader haben. Und ich bin perfektionistisch. Also das ist zum Teil auch brutal. Also ich stehe auch dazu, was mir nicht immer Freunde einbringt und was auch mein Team zum Teil auf die Barrikaden bringen kann. Das verstehe ich, kann ich auch nachvollziehen. Aber du brauchst, wenn du etwas in einem ganz kleinen Bereich exakt machen musst, und bei uns geht es um Mühe, also bei uns geht es gar nicht um Millimeter, sondern bei uns geht es um Zehntel und Hundertstel Millimeter. Ja, du brauchst eine hohe Konzentration, aber du brauchst auch einen unglaublichen Spaß dran, wirklich etwas perfekt umzusetzen. Die Kombination mit dem hohen Grad an Sensibilität, ja, ich weiß nicht, kann jetzt nicht sagen, dass mir das in die Wiege gelegt wurde, aber ich habe halt einfach das große Glück, dass ich da ein gewisses Talent vielleicht auch habe und auch mich da unglaublich reingearbeitet habe. Das ist ja auch kreativ, Ästhetik und Natur zu verbinden, dem Patienten wieder ein natürliches Lächeln zurückzugeben. Und da geht es ja nicht nur um Weiß, also um Zahn, sondern es geht ja auch um Rot, also sprich Gewebe, Zahnfleisch, das drumherum. Und wenn man das heute mikrochirurgisch alles wieder so hinbekommen kann, wie es die Natur uns eigentlich vorgegeben hat und wie es die Natur geschaffen hat, dann ist das was unglaublich Befriedigendes und was Wunderbares. Man muss sich halt so unglaublich intensiv damit beschäftigen. Das ist das eine, das ist die Theorie. Und das Schöne daran ist, man kann dann die Theorie in die Praxis umsetzen. Ja, man kann dann das, was man gelernt hat und was man auch biologisch verstanden hat, tatsächlich dann in der Praxis umsetzen und das Ergebnis sehen. Ja, das ist das Schöne an der Zahnmedizin. Wir machen Menschen wieder glücklich. Ja, ob das jetzt das Kauorgan ist, dass sie wieder essen können oder dass sie wieder normal beißen und sprechen, auch schlucken können und dass sie eben vor allen Dingen herzhaft wieder lachen können. Na, ich meine, Lachen ist unsere Visitenkarte. Und das ist schon toll. Man kann unglaublich viel machen und das ist sehr befriedigend.
Ja, da spricht sehr viel Emotionalität aus dir. Das ist total schön zu beobachten und auch diese Freude, die du daran hast. Und was ich total spannend finde, was du jetzt in dem, was du gerade gesagt hast, sind ja innerhalb von ein paar Sätzen ist ja schon sehr viel Ganzheitlichkeit rausgekommen. Das ist auch was ich sehr an dir bewundere, was man nicht immer findet, auch in der heutigen Zeit. Aber du hast ja auch schon verstanden, wie wichtig zum Beispiel der Stoffwechsel ist, zum Beispiel für das Arbeiten an einem Implantat. Also das ist ja auch was, wo wir viel drüber gesprochen haben, was ich einfach ja, unglaublich interessant finde, wie viel Dinge du mit einbeziehst und an denen du arbeiten möchtest, dass dann am Ende das richtige Ergebnis rauskommt.
Ja, also das ist tatsächlich etwas, was mich in diesem ganzen Zusammenhang der Entwicklung in der Zahnmedizin immer beschäftigt hat. Vielleicht ein bisschen irgendwie zu philosophisch, aber ich habe Deutsch-Leistungskurs gehabt und habe einen fantastischen Deutschlehrer gehabt, der mir in einer sehr schwierigen Phase damals Goethes Faust in die Hand gegeben hat. Und ich habe dann über Goethes Faust meine Facharbeit gemacht und das kam witzigerweise auch im Abitur dran. Und der redet ja von den Brettern, die die Welt bedeuten. Und der verstehen will, wie die Welt im Innersten zusammenhält. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber das hat mich geprägt. Also Faust steckt sehr tief in mir und diese Sätze, die, weiß nicht, die durch, völlig unbewusst, aber die begleiten mich mein ganzes Leben. Und wenn ich etwas nicht verstehe, dann hinterfrage ich das so lange, bis ich es verstanden habe. Und manchmal hat man mir auch schon mal konstatiert, dass ich manchmal schwer vom Begriff bin. Aber das war mir dann wurscht. Dann habe ich gesagt, okay, dann erklär es mir halt bitte nochmal, bis ich es kapiert habe. Und die Zahnmedizin ist auf der einen Seite ein Bereich in der Mundhöhle mit 28 oder 32 Zähnen. Und dann denkt man, ja, relativ überschaubarer Bereich. Aber es ist eben auch Medizin. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der eben leider viel zu häufig negiert wird. Also wir sind Mediziner. Und wir haben immerhin ein halbes Studium mit den Medizinern auch gemeinsam gemacht. Werden zwar trotzdem immer belächelt als die sogenannten Zahnis, aber der medizinische Begriff in der Zahnmedizin, der ist viel bedeutungsvoller als jetzt der eigentliche Zahn, weil wir natürlich ein Teil des Organismus sind. Und das können wir über den Stoffwechsel nehmen. Und leider haben wir uns viel zu spät kennengelernt, weil wir haben in der kurzen Zeit, wo wir uns jetzt kennen, haben wir schon sehr viel bewegt. Aber ich habe das natürlich weit vorher schon alles aufgearbeitet gehabt, weil mir natürlich klar war, dass jetzt einmal Stoffwechsel physiologisch natürlich da unglaublich viele Zusammenhänge bestehen, aber eben auch funktionell. Und der Körper ist ja letztendlich irgendwo auch eine Einheit. Wahnsinnig viele hunderte von verschiedensten Bausteinen zusammengeknüpft, aber eigentlich hängen wir vom Scheitel bis zur Sohle, hängen wir zusammen. Und wenn wir heute kauen und unsere Zähne aktiv benutzen, dann sind da unglaublich viele Muskelketten mit dran. Oder Sehnen oder Gewebe, Knochenstrukturen, das hängt alles irgendwo miteinander zusammen. Und wenn ich heute kaue und wenn ich irgendwo den Eindruck habe, dass, was ich, ein Zahn oder eine Krone oder irgendeine Füllung nicht hundertprozentig passt, dann merkt der Patient oder wir Menschen merken das sofort, wenn da auch nur so ein Viertelchen Salzkorn dazwischen ist, dass irgendwas zu hoch ist oder nicht funktioniert. Und dann hat es sofort Einwirkungen und zwar wirklich bis unten zum Fußzeh. Ja, also deswegen kann man die Ganzheitlichkeit in der Zahnmedizin nicht mehr außen vor lassen. Sondern Ganzheitlichkeit bedeutet, der Zahn, die Mundhöhle, das Kauorgan sind ein ganz wesentlicher Bestandteil unseres gesamten Körpers. Egal, ob das der skeletale Bereich ist, also den knöchernen Bereich des Körpers, oder ob das eben die Faszien sind, ob das die Weichgewebstrukturen sind, ob das die Muskelpartien sind. Und die hängen alle unmittelbar miteinander zusammen. Und ich kann heute Zähne nicht rekonstruieren, also sprich neue Füllungen machen, neue Kronen machen, neue Implantate setzen, was auch immer, wenn ich nicht weiß, wie der Patient vorher funktioniert. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ich muss wissen, wie der funktioniert. Und da haben wir sehr, sehr viel gelernt in der Sportzahnmedizin. Sehr viel gelernt, weil die Sportler wissen, wie sie funktionieren. Die haben eine hohe Körperkenntnis, die kennen ihren Körper, die haben eine unglaubliche Sensitivität und die sagen uns ganz genau, was sie spüren, wenn sie kauen, wenn sie beißen. Aber du bist ja auch ein Stoffwechselexperte und du weißt ganz genau, dass zum Beispiel das Blutbild eine entscheidende Rolle spielt. Ja, wenn wir heute gewisse Mineralien zu wenig haben, dann hat es direkten Einfluss auf unseren Kieferknochen. Ja, wenn wir heute ein Implantat setzen wollen oder allein nur, wenn wir einen Zahn entfernen wollen und wir haben einen unausgeglichenen Mineralhaushalt, dann hat es ganz elementare Auswirkungen heute auf unsere Behandlung. Und deswegen können wir nicht mehr drumherum, auch in unseren Weiterbildungsmaßnahmen und so weiter, die jungen Kollegen und Kolleginnen immer darauf hinzuweisen, schaut nicht nur den Zahn an, sondern schaut den Menschen als Ganzes an und dann schaut, welchen Bereich wir machen können, wo wir helfen können.
Und in diesem Bereich bist du ja auch viel unterwegs. Also du hältst viele Vorträge weltweit. Ich habe es mir mal aufgeschrieben. Jetzt pass auf, lass mich schnell finden. Brasilien, USA, Japan, China, Europa, Kanada. Du gibst ja sehr, sehr viel zurück oder weiter. Wie wichtig ist es für dich, dass man auch, ich weiß nicht, ob revolutionieren jetzt ein Wort ist, das zu groß gegriffen ist, aber inwiefern möchtest du die Zahnmedizin dann auch national und international weiterentwickeln?
Ja, das ist so eine, ich will es jetzt nicht als Mission titulieren und ich wusste gar nicht, ich habe die Liste, weiß gar nicht, wo du das her hast.
Ja, gut recherchiert.
Aber ich bin wirklich gerne und viel unterwegs gewesen. Früher war das sehr intensiv, das ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Aber es ist, also ich sage es mal, in der Anfangsphase war das natürlich auch so ein bisschen Eigeninteresse. Ja, also ich habe ja früher mir die Koryphäen in die Praxis geholt. Ich habe es immer satt gehabt, außerdem hatte ich gar nichts Geld dafür, überall auf die ganzen Kongresse zu fliegen und zu fahren und mit Leute anzuschauen und das Wissen reinzuholen, sondern ich habe gedacht, nee, ich mache es anders. Es gibt bestimmt noch ein paar Kollegen, die das ähnlich ergeht wie mir. Wir holen die Koryphäe zu uns in die Praxis, der soll uns zu zeigen, wie das funktioniert und soll mit uns darüber sprechen und diskutieren. Und dann war das wesentlich effektiver. Es gibt den berühmten Spruch eines bekannten Lehrmeister von uns, don't tell me, show me. Und da ist extrem was dran, ja, weil erzählen können die uns viel und mit Großleinwand und auf Kongressen, keine Ahnung was, aber dass es dann wirklich auch in der Praxis so funktioniert, das ist so ein bisschen die Kunst. Und deswegen, ich habe wahnsinnig viel gelernt von tollen Kolleginnen und Kollegen. Also das war brillant und ich wäre heute nicht da, wenn ich nicht die vielen Impulse auch erhalten hätte und aufgenommen hätte und die Diskussion auch habe führen dürfen mit den ganzen Koryphäen. Und es macht wahnsinnig Spaß, wenn man dann merkt, man hat eine gewisse Expertise sich selbst angeeignet und man hat Erfolge bei der Umsetzung am Patienten, dass man das gerne auch weitergibt. Weil ich bin immer schon in der universitären Lehre gewesen, in der Wissenschaft. Ich war auch immer wahnsinnig gerne in der Forschung tätig und so. Und wenn man das dann den jungen Nachfolgern sozusagen mit auf den Weg geben können und die müssen nicht den Stein der Weisen wieder von vorne erfinden, und dann ist das was unglaublich Schönes, ja, weil man kommt sehr viel Dankbarkeit zurück und man diskutiert dann auch weiterhin. Man ist gezwungen, sich selber auch immer wieder weiterzuentwickeln und nie nachzulassen. Also das hat unglaublich viele positive Effekte. Nebenbei ist es natürlich dann auch für einen jungen Zahnarzt, der ich war, damals auch unglaublich befriedigend und dankbar, wenn man mal die Welt bereisen darf, wenn man eingeladen wird, wenn man vor, weiß ich, 2.000, 3.000 Leuten sprechen darf. Das ist schon was Erhebendes. Also das will ich auch gar nicht abstreiten, dass das ja sehr befriedigend sein kann. Wenn man merkt, man ist gefragt, meine Meinung wird gehört, man will wissen, was man so entwickelt hat und wie man seine Erfolge auch getätigt hat. Und das macht man dann nicht nur auf großen Kongressen, das macht man dann auch in praktischen Arbeitskursen. Wie gesagt, don't tell me, show me, das habe ich mir immer sagen lassen. Ich habe immer gezeigt am Patienten live, wie es funktioniert. Ich habe immer praktische Arbeitskurse gegeben, mache ich heute noch, weil ich glaube, da lernen dann die Teilnehmer am meisten, am effektivsten. Jetzt bin ich in einer Lebensphase, wo ich sage, Mensch, ich habe alles gesehen, ich habe alles bereist, habe unglaublich viel Netzwerk aufgebaut. Inzwischen lade ich die alle zu mir rein, dann brauche ich nicht mehr reisen, dann kommen die zu mir und dann kann ich das bei mir in der Praxis machen oder bei mir. Ich habe ja auch noch ein Fortbildungszentrum und ich habe ja noch eine relativ schöne Plattform, wo ich auch Education und Weiterbildung, Fortbildung und so weiter anbieten kann. Also von daher ist das, ja.
Du sprichst vom SSC Tegernsee, oder?
Nee, ich meinte jetzt eher unsere ZAT Fortbildungs GmbH. Mhm. Also die gibt es ja schon seit über 20 Jahren. Es war mal eine der drittgrößten Fortbildungsinstitute für Zahnmedizin und angrenzende Berufsgruppen. Die gibt es immer noch. Also das mache ich mit meiner Frau zusammen. Ich bin der Geschäftsführer. Und wir geben im Jahr, früher haben wir da, glaube ich, 50 Kurse im Jahr gegeben. Und das hat sich jetzt reduziert auf vielleicht so 20 bis 30. Und wir haben ja früher auch große Kongresse veranstaltet. Wir haben den Weltkongress der Zahnärzte gemacht in München mit 4.500 Teilnehmern in der Philharmonie im Gasteig. Also es waren tolle Sachen dabei. Aber da hat sich die Welt auch geändert. Heutzutage sind die kleineren praktischen Arbeitskurse eigentlich gefragter. Und wir haben ja vorhin so ein bisschen von jungen Generationen gesprochen, die sind auch nicht mehr so aktiv, muss man ehrlicherweise sagen, was schade ist. Aber der SSC, den du ansprichst, das ist auch so ein Kind von mir, den gibt es ja auch schon seit 2008, also auch schon jetzt bald 20 Jahre, der sogenannte Seattle Study Club. Der Seattle Study Club hat die große Bedeutung, dass wir unterschiedlichste Kollegen sind aus dem deutschsprachigen Raum, also im Moment sind wir, glaube ich, knapp 30 Mitglieder, die eins vereint und das ist die Neugierde. Ja, das ist das, was ich immer in mir trage, die Neugierde, besser zu werden und sich gegenseitig auch besser zu machen. Und wir haben uns früher so 6-mal im Jahr getroffen. Das war echt sehr intensiv. Inzwischen haben wir es auf 4-mal im Jahr reduziert, dafür aber 2 volle Tage, also das ganze Wochenende. Und die kommen also wirklich von weit her zum Teil und genießen es, über Misserfolge zu sprechen, aber auch über Erfolge zu sprechen. Auch über Behandlungsplanungen zu sprechen und zu überlegen, Mensch, wie gehe ich jetzt einen komplexeren Fall an und wie kann ich mich selber besser machen? Und das ist eine wunderbare Plattform, die ich gegründen durfte und entwickelt habe, weil es immer darum geht, wie würde jetzt das der andere machen? Ja, ich habe jetzt da eine Idee und ich glaube, die ist auch ganz gut, aber es gibt auch noch andere Ideen. Und wie kann man die ganzen Ideen poolen? Und wie kann man dann entsprechend gemeinsam Schritt für Schritt besser werden? Und alle meine Mitglieder, auch die Gründungsmitglieder, sind über Jahrzehnte, dürfen wir jetzt inzwischen schon sagen, sind alle Top-Zahnärzte. Ja, sind alle besser geworden, sie sind unternehmerisch besser geworden, sie sind zahnmedizinisch besser geworden, sie sind menschlich besser geworden. Und es ist einfach eine wunderbare Gruppe, wo wir extrem viel voneinander lernen. Und das Leben hört nicht auf, oder umgekehrt, das Leben hört wahrscheinlich auf, wenn wir nicht mehr lernen. Also das Lernen ist ein ständiger Prozess und das ist immer ein Genuss, die bei mir zu haben. Ja.
Es ist immer ein Genuss, das so ein bisschen auf Instagram zu verfolgen. Ihr sprecht da ganz viele verschiedene Themen an. Also wir haben ja auch schon darüber geredet, dass Stoffwechsel vielleicht mal ein Thema sein kann. Aber jetzt letztens, ich glaube vor 2, 3 Monaten, korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber ging es einmal um KI. Also ihr sprecht ja ganz, ganz viele Themen an, die jetzt vielleicht in erster Linie nichts mit Zahnmedizin zu tun haben. Aber wie du schon sagst, der hat den Unternehmer, Zahnmediziner oder den Menschen ein Tick weit sich einfach weiterentwickeln lassen. Und diese Chance, diese Plattform zu geben und zu nutzen, ist ja da in der Hinsicht einfach schon ein Riesengeschenk, wenn jetzt, sagen wir zum Beispiel 30 Top-Zahnärzte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz schon mal einen Weg ebnen und, sagen wir mal, den Blick weiten und das ja alles auch wieder weitergeben. Das ist ja dann in dem Sinne auch schon mal wirklich eine Institution.
Das ist es. Also da sind wir auch extrem dankbar. Dieser Study Club ist genau das, was du sagst. Das ist ein Multiplikator, ein ganz wertvoller Multiplikator. Jeder in seiner Art ist ein ganz besonderer Kollege und oder Kollegin. Dieses Weitergeben ist auch ein Teil von uns. Und es gibt eben da welche drin, die in ihrer ruhigen Art und weniger aktiven Art ganz besondere andere Impulse geben. Und dann gibt es natürlich die Marktschreier, die da drin sind, die großen Opinion Leader und die Big Names in Anführungsstrichen, die aber auch genauso wertvoll sind und auch umgekehrt wieder von den anderen profitieren. Das sind unglaublich verschiedene Mentalitäten, unterschiedliche Charaktere. Uns vereint im Prinzip der Perfektionismus und die Neugierde, was besser zu machen. Und wie ich es ja vorhin schon mal gesagt habe, wir sind im Prinzip eine Universität ohne Mauern. Ja? Das ist auch die Ursprungsidee des Seattle Study Club kommt von Seattle, kommt von einem wunderbaren Kollegen aus Seattle, einem Parodontologen. Und der sagt immer, University without walls. In der Universität lernen wir so die Grundbegriffe, aber eigentlich fangen wir erst an zu lernen, wenn wir in die Praxis kommen oder in unsere Assistenzzeit. Und die Universität hat natürlich auch ihre Regeln. Beim Study Club gibt es keine Regeln. Wir schauen immer über den Tellerrand hinaus. Das ist ganz wichtig. Und gibt es unglaublich viele tolle Menschen, die uns auch dann ja wirklich beglücken. Das sind auch Berühmtheiten, ja, die dann zu uns kommen, die wir einladen, die wirklich was aus dem Leben erzählen können. Ja. Und ich bin eingeladen worden, mal im medizinischen Bereich über KI in der Zahnmedizin zu sprechen. Und KI, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, spielt keine Rolle. Es ist da.
Es ist gekommen, um zu bleiben.
Es wird uns beeinflussen. Ja. Und das ist jetzt wieder der Punkt, den wir vorhin schon besprochen haben. Wenn etwas da ist, was du nicht verändern kannst, musst du dich damit auseinandersetzen. Mhm. Und wir haben uns sehr intensiv mit KI auseinandergesetzt und wir haben schon viele Fachbereiche, wo KI eine ganz wesentliche und auch positive Rolle spielt. Aber wir müssen nach wie vor, genauso wie bei Social Media, genauso wie bei den ganzen Plattformen und so weiter, extrem kritisch die Dinge hinterfragen. Mhm. Und die Welt ist halt heute leider auch, es gibt einen Wildwuchs von Fake News. Mhm. Ja. Und du weißt ja am Ende des Tages, und deswegen muss man auch unsere junge Generation so unglaublich an die Hand nehmen und unterstützen und immer wieder Hilfestellung anbieten. Die können ja gar nicht mehr unterscheiden zwischen wahr und unwahr. Mhm. Und was ist jetzt wirklich so und was muss man ernst nehmen und was ist vielleicht einfach nur, ja, einfach auch schlichtweg erlogen. Ja, mhm. Erstunken und erlogen, wie man so schön sagt. Das war früher ganz anders. Das muss man heute wirklich mit einbeziehen in allem, was man macht, in allem, was man schreibt, in allem, was man hinterfragt. Jede Studie, die man liest, muss man doppelt lesen. Ist es wirklich eine echte Studie oder ist es irgendwie ein Fake? KI ist ein Riesen, da gibt es ein ganz großes Risikopotenzial. Also das muss man wirklich sehen. Und wir als Study Club tun das kritisch hinterfragen. Und wir holen uns die Experten dazu und sagen, pass mal auf, was passiert dann, was müssen wir beachten, wenn wir so machen. Radiologie zum Beispiel, also Radiologie ist für uns ein wichtiges Thema, mit KI deutlich schneller, zum Teil wirklich auch genauer. Deswegen kann man sagen, besser. Aber es kommt natürlich wieder auf die Algorithmen drauf an und so weiter, die dahinter stecken. Also muss man es wieder auch hinterfragen, Mensch, woher kommen die überhaupt? Wer hat die eingepflegt? Ja? Hat die KI sich da selber eingepflegt? Da muss man drei Fragezeichen dahinter machen? Oder ist das wirklich alles auch geproved? Ist das bewiesen? Ist das hinterfragt und so weiter? Ja, KI ist ein Megathema und ich bin da jetzt inzwischen auch schon in verschiedenen Gremien mit drin, um das eben auch wirklich kritisch zu begleiten. Und so gibt es ganz viele Themen, die das Study Club out of the box reinschaut. Ja. Stoffwechsel ist ein Riesenthema. Es gibt heutzutage keine Study Club-Praxis mehr, die nicht Blut abnimmt in der eigenen Praxis, um herauszufinden, wie ist der Vitamin-D-Stoffwechsel, wie ist der Mineralstoffwechsel, bevor ich ein Implantat setze oder bevor ich einen Knochenaufbau mache. Ja, es gibt keinen Powder und Slogan in unserem Study Club mehr, der nicht hinterfragt, hat der Patient vielleicht einen Diabetes ja, oder hat er eine echte Parodontitis. Ja, weil ich bin in der Leitlinienkommission in der Bundesärztekammer, da wissen wir heute, das ist evident, dass es einen bidirektionalen Zusammenhang gibt. Ja, das heißt, derjenige, der Diabetes hat, der hat ein hohes Risiko oder ein deutlich höheres Risiko, eine Parodontitis zu entwickeln oder umgekehrt.
Ja, und wir haben ja mittlerweile sehr, sehr, sehr hohe Zahlen, gerade was Typ Diabetes 2 betrifft. Ich glaube, wir haben es heute gerade recherchiert. Typ Diabetes 1, glaube ich, macht nur 5-10% aus, wenn mich nicht alles täuscht jetzt.
Vernachlässigt wird fast, ja.
Also das ist ja ein Riesenthema, mit dem wir uns da auseinandersetzen müssen.
Ernährung, Bewegung, Sport.
Entspannung.
Entspannung, klar. Ja. Meditieren.
Ja.
Alles Dinge, die wir in unser Konzept mit einbauen. Ja, deswegen bin ich auch so dankbar über das Netzwerk mit dir. Ich habe schon gesagt, dass eigentlich haben wir uns viel zu spät kennengelernt, aber unser Konzept auch vom Study Club her oder das, was ich jetzt hier in Tegernsee aufbauen durfte, das lebt durch ein Netzwerk. Das lebt vielleicht ein bisschen durch mich als Dirigenten oder als derjenige, der die Verantwortung übernimmt, etwas zu pushen oder voranzubringen oder einfach mal auch Ideen anzustoßen. Aber ich selber hätte überhaupt gar keine Chance, alleine ohne mein Team und ohne das Netzwerk. Ja, also wenn da nicht solche Leute wären wie du, die da eben auch open-minded reingehen oder den Orthopäden oder den Physiotherapeuten, den Osteopathen, den Internisten, ganz wichtig, der Kardiologe, ja, auch der Endokrinologe. Ja, also wenn das spielt heute alles miteinander rein. Und ich finde es manchmal schade, dass unser Beruf und unsere Kolleginnen und Kollegen, dass die gar nicht wertschätzen können oder auch gar nicht wahrnehmen, was für eine eminente Bedeutung wir eigentlich spielen. Ja, also wir sind wirklich ein ganz entscheidender und wichtiger Part in der Medizin. Jeder ernährt sich durch die Mundhöhle. Ja, das ist die erste Eintrittspforte, ja, durch die alles in den Körper reingeschüttet wird. Ja, also wir sind eigentlich diejenigen, die ganz vorne an der Front sind. Und es hat auf den gesamten Körper einen immensen Einfluss.
Aber ist dieser Blickwinkel immer nur so oder ändert sich das mittlerweile? Also ich habe, gut, wahrscheinlich auch bedingt meinem Netzwerk jetzt auch, dass ich mich mit sehr vielen Menschen umgebe, die sehr offen für neue Dinge sind. Sehr, sehr viele Ärzte, die wissen, dass ohne ihr Netzwerk sie alleine nicht mehr so viel ausrichten können. Aber hast du schon noch das Gefühl, dass viele dieses Miteinander noch nicht so verstehen? Weil ich hab schon das Gefühl, dass da ein großer, wie so ein Change-Prozess gerade besteht. Wir haben jetzt doch schon irgendwie eben ganz viele Menschen in unserem Netzwerk, die einfach, wo ich jetzt sagen würde, keiner, der da steht und sagt, ich bin hier der alleine alles kann, aber ich hole mir halt mein Netzwerk zusammen, dass wir gemeinsam dann für den Kunden, für den Klienten oder für den Patienten irgendwie das Beste rausholen.
Also das ist deutlich besser geworden, ohne Frage. Und ich glaube, dass wir uns da auch so ein bisschen auf die Schulter klopfen dürfen, dass wir da sehr, sehr viel dafür getan haben in den letzten Jahren. Also ich würde mal sagen, im Laufe der letzten 10 Jahre hat sich das deutlich entwickelt. Aber wenn wir jetzt erstmal nur in unseren eigenen Bereich schauen, da gibt es einen allgemeinen Zahnarzt und da gehen die Patienten erstmal hin zu ihrem Zahnarzt. Da wird noch nicht unterschieden zwischen Parodontologen, also sprich Zahnfleischexperten oder Implantologen oder Endodontologen, also Wurzelkanalbehandlungsspezialist oder Kieferorthopäde vielleicht noch. Das ist ein bisschen bekannter, dass es getrennt ist. Aber auch allein der Oralchirurge macht ja nicht nur Oralchirurgie in der Regel, sondern er macht ja auch Zahnmedizin. Der Allgemeinzahnarzt ist heute noch mit, ich soll mal sagen, 80, 90% in Deutschland fixiert. in Amerika früher, wo ich das war, vor über ja, fast 30 Jahren, jetzt muss ich ja sagen, sehr viel aus Amerika auch rübergebracht habe, da war das schon deutlich differenzierter. Da gab es schon die Spezialgebiete, das gab es in Deutschland lange Zeit nicht. Heutzutage ist es viel besser. Also wir haben tatsächlich ja sogar auch den Fachbereich, auch durch die Fachgesellschaften, beispielsweise der Parodontologie, der Implantologie, der Wurzelkanalbehandlungen, auch der Sportzahnmedizin beispielsweise. Ja, wir haben eine eigene Gesellschaft für Sportzahnmedizin gegründet. Die DGSZM, die Deutsche Gesellschaft, die hat Unglaubliches in den letzten 10 Jahren erreicht. Aber das ist ein Prozess. Und wenn wir uns heute jetzt, also allein in unserem eigenen Bereich, sage ich mal, aber wenn wir jetzt heute noch einen Schritt weitergehen und sagen, ich würde gerne mit dir, lieber Orthopäde, Kooperation eingehen, dann schaut er mich erstmal schief an. Ja, also es gibt, ich sage jetzt mal, von 100 Orthopäden gibt es vielleicht 10, die echt interdisziplinär denken und auch überhaupt dann wissen, tun sie es in der Regel schon, aber dann aber auch bewusst machen, was eine absteigende, eine aufsteigende Kette ist. Ja, was ja eigentlich wir gelernt haben von den Physiotherapeuten, von den Osteopathen, von den Orthopäden. Manchmal habe ich den Eindruck, das wissen die zwar alle, aber die wollen diese Kooperation gar nicht, weil man könnte ja irgendwo vielleicht, Kunden wegnehmen oder Patienten wegnehmen oder wie man immer auch die bezeichnen will, was natürlich ein totaler Schmarrn ist, im Gegenteil. Netzwerke zeichnen sich dadurch aus, dass sie eigentlich alle Beteiligten, inklusive dem Patienten, bereichern. Und es spricht sich rum. Und Netzwerke expandieren und haben Terminschwierigkeiten, neue Termine zu bekommen, weil sie einfach so überzeugend sind in ihrer ihrer Souveränität auch zu sagen, pass mal auf, das ist meine Expertise. Hier bist du bei mir richtig. Hier kenne ich mich aus. Gibt keinen besseren. Aber in dem anderen Punkt, das habe ich nicht gelernt. Das kann ich nicht. Das will ich Ihnen auch gar nicht anbieten, auch wenn Sie es von mir wollen. Also ich habe zum Beispiel relativ früh bei mir das Haus der Zahnmedizin oder das Kopfhaus gebildet. Und ich habe immer dem Patienten gesagt, ich glaube, ich bin gut ausgebildet, ich glaube auch, dass ich ein guter Zahnarzt bin, aber ich habe meine Schwerpunkte und ich bin spezialisiert in den Bereichen Ästhetik, in den Bereichen Funktion, Implantologie, Sport, aber ich kann ihn eigentlich nicht wirklich eine gute Füllung machen oder eine tolle Wurzelbehandlung. Das kann ich zwar, habe ich gelernt, aber das können andere besser. Und deswegen habe ich allein in meine Praxis immer die Philosophie verfolgt, alles unter einem Dach, aber von Experten umgesetzt. Und deswegen habe ich bei mir den Kieferorthopäden, deswegen habe ich bei mir den Kinderzahnarzt, ich habe bei mir den Spezialisten für Wurzelbehandlungen, ich habe die Implantologie, die Chirurgie. Also wir bieten alles an, komplett, aber eben von Spezialisten entsprechend umgesetzt. Ja. Und die Parodontologie, wir haben auch eine Spezialistin für Parodontologie bei uns im Haus, das ist ja die Basis von allem, ja, auch gerade was die Entzündungsprozesse betrifft. Wir wissen, dass die ganzen kardiovaskulären Erkrankungen, die hängen damit alle zusammen und so weiter. Ein ganz verantwortungsvolles Gebiet. Aber wenn du mich fragst, ist es schon der Game Changer, würde ich sagen, boah, wir liegen vielleicht so bei 20-30%. Gut, es ist natürlich extrem mehr und viel gegenüber, 5% von früher. Aber es müsste eigentlich 60-70% sein. Ja. Aber nochmal, ich will da gar nicht jammern, das ist auf einem super Weg. Wir haben da sehr viel getan und ich glaube, dass das weitergeht und dass auch vor allem die jungen Kollegen da extrem open-minded sind. Also die haben da auch die Neugierde wieder entwickelt und die merken ja auch, dass es tatsächlich so ist, wenn ich halt einen Diabetiker behandle oder wenn ich einen behandle, der einen schlechten Vitamin-D-Spiegel hat, dann habe ich halt auch mehr Misserfolge. Mhm. Will ja kein Mensch. Ja, ja. Wir wollen keine Misserfolge, der Patient auch nicht.
Du hast jetzt ein paar Mal die Sportzahnmedizin angesprochen. Das ist ein Punkt, über den ich ganz, ganz gern mit dir noch sprechen. Sport erst einmal. Was reizt dich so am Sport? Weil du kannst ja selber, wenn du Lust hast, ein paar Namen nennen. Wenn nicht, ist eine Ordnung, aber also gefühlt ja, läuft die Dreiviertel die Bundesliga bei dir rum. mittlerweile machst du viel im Eishockey, du machst viel im Skifahren. Sport hat es dir irgendwie dann schon auch angetan, oder?
Ganz, ganz klar. Also hängt natürlich damit zusammen, dass ich halt selber wahnsinnig gerne Sport mache. Das habe ich immer schon als Kind gemacht, als Jugendlicher. Meine Eltern haben mich da Gott sei Dank auch immer unterstützt. Ich durfte immer irgendwie zum Skifahren gehen oder durfte Fußball spielen, durfte ja, also immer irgendwie mich bewegen. Ich war lange Zeit im Leichtathletik und so hat mich Sport immer begleitet. Und bezüglich der Zahnmedizin war es so, dass, also mir war das in meiner Anfangszeit, ich sage jetzt mal vor 25, 20 Jahren, war mir das gar nicht so bewusst. Aber es gab da ein einschneidendes Erlebnis, kam der Peter Stemmer zu mir, der Nationaltrainer von den Skicrossern, vom DSV, und hat gesagt, du, ich brauche die, weil wir machen jetzt den ersten Weltcup in Ostien, also hier bei uns um die Ecke. Und wir sind da von der FIS beauftragt, dass wir da auch entsprechend ein Medical Team mit dabei haben müssen, was jetzt noch nichts Neues war, weil Medical Teams gab es immer schon. Aber da muss auch ein Zahnarzt dabei sein. Und da habe ich aufgehorcht und gesagt, ja, interessant, war mir so noch nicht klar. Und dann habe ich gesagt, ja klar, mache ich mit, finde ich total spannend. Und was können wir da tun? Und dann habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt. Und da ist mir relativ schnell klar geworden, was mir natürlich bewusst war. Auch damals gab es schon Mundschutz bei den Eishockeyspielern oder bei den Basketballern oder auch bei den Skifahrern. Aber das war halt ein Schutz für die Zähne, mehr nicht. Und wir haben dann da eben über den DSV und über die Skicrosser damals unglaublich viel gelernt und dann weiterentwickelt. Und dann haben wir uns damit beschäftigt, ja, weißt du inzwischen, ich hinterfrage die Dinge dann ja und bin dann neugierig und habe gedacht, Wahnsinn, das hat ja einen richtigen Einfluss, das, ob ich jetzt eine schlechte Schiene mache, eine gute Schiene mache oder einen Mundschutz mache, die Reaktion des Körpers, des Sportlers, die ist völlig unterschiedlich. Und es war völlig faszinierend. Dann habe ich mich da wirklich mit der Literatur mal auseinandergesetzt und habe dann gemerkt, dass wir Deutschen mal wieder da extrem im Hintertreffen sind. Wir haben uns damit überhaupt noch gar nicht auseinandergesetzt. In Japan war das gang und gäbe. Und es ist so, dass in Japan gibt es keine Universität ohne Abteilung Sportzahnmedizin. Wow. In Amerika damals schon, war mir auch völlig neu. Es gab damals die American Academy for Sport Dentistry. Und die ganzen Profivereine hatten schon ihren Teamsportzahnarzt dabei. Mhm. Und diese American Academy, die hat damals Teamsportzahnärzte ausgebildet. Und bin dann auch mal darüber nach Amerika und habe mir das mal angeschaut. Und so haben sich diese Mosaiksteinchen zusammengewürfelt. Und ich habe dann mit den Skicrossern zusammen eine Studie machen dürfen. Da haben die ganzen Skicrosser von mir unterschiedliche Schienenmodelle bekommen. Und wir haben das dann gemessen. Und wir haben einen Sportwissenschaftler dabei gehabt und haben das Ganze ausgewertet. Und haben halt festgestellt, dass tatsächlich ein unglaublicher Unterschied besteht, wie die Athleten zubeißen. Und wenn sie zubeißen, auf was sie zubeißen. Und was das für eine Auswirkung eben absteigend auf die Muskulatur hat. Und dann sagt der Peter zu mir, mei du, ich habe da einen Athleten, der fährt eine mega Rechtskurve, aber links kackt er mal ab. Was ist da los? Und dann haben wir den mal gescreent und haben den mal analysiert und haben die ganzen Funktionstestungen gemacht und haben den dann mal eine Schiene reingesetzt und dann hat er plötzlich die rechte Kurve genauso gefahren wie die linke Kurve. Hm. Und so hat sich das entwickelt über viele Jahre, muss man sagen. Ich weiß nicht, wann war Ostien, das war auch schon relativ lang her. Und dann kam eins zum anderen und dann fand ich das natürlich extrem spannend. Da haben wir diese Studie gemacht, dann haben wir die ausgewertet und dann haben wir mit dem DSV über die Skicrosser hinaus noch andere Kooperationen gestartet, haben die Biathleten uns angeschaut und haben die Skifahrer uns angeschaut. Und dann kamen die Fußballer. Und da muss ich sagen, hat die Orthopädie und die Orthopäden da eine ganz große Rolle gespielt, weil das Phänomen natürlich auch erstmal sich bewusst, ja, da muss das Bewusstsein irgendwie gestärkt werden, dass die Physiotherapeuten oder Orthopäden natürlich auch irgendwann mal einen gewissen Frustrationsgrad haben, wenn sie, was ich, 5-mal behandeln oder 10-mal behandeln und dann geht der Athlet raus und sagt, wow, alles super, klasse und nach 3-4 Tagen fängt es wieder von vorne an. Mhm. Und schlaue Orthopäden machen sich dann darüber Gedanken und sagen, ja, das kann es ja nicht sein, ich behandle ja nach bestem Wissen und Gewissen und dann fühlt er sich wohl und irgendwann kommt er wieder zurück. Und die Lösung ist, um es kurz zu machen, das Problem ist die absteigende Kette. Das heißt, der beißt wieder verkehrt zu, weil sein Kauorgan nicht funktioniert. Dann hat er irgendwo eine Füllung, die zu hoch ist oder hat sich irgendwo den Zahn abgeknirscht oder sonstiges. Und dann kann der Physiotherapeut oder der Orthopäde kann da nichts mehr ausrichten. Und deswegen überweisen die inzwischen zum Zahnarzt. was Sinn macht. Und der Sportzahnmediziner, der muss in der Lage sein, und wir haben, ich habe ja die Deutsche Gesellschaft für Sportzahnmedizin mitgegründet und habe dann auch dafür gesorgt, dass wir entsprechend die Kolleginnen und Kollegen entsprechend weiterbilden und schulen und die Verbände inzwischen so weit zusammengepumpt, ob das jetzt die Deutsche Sporthilfe ist oder der Deutsche Olympische Sportbund oder die Bundesliga oder die DFB oder wie auch immer, oder Eishockey hast du noch genannt, der DEB. Die haben die ganzen Kriterien ja jetzt Gott sei Dank aufgenommen. Es gibt einen Pre-Season-Check und wir haben da so ein Formular entwickelt, wie man eben die Athleten vorher checken kann. Und früher war in der Berufsgenossenschaft ein Kreuzchen drin, waren sie beim Zahnarzt und der Athlet hat reingeschrieben, ja oder nein. Und das war's. Heute muss er zum Zahnarzt gehen. Ja, in vielen Bereichen wissen wir heute, dass wir da auch drauf drängen, wenn, also ich bin für ein paar Verbände zuständig, die gehen mir alle vorher zum Zahnarzt und ich kriege die Röntgenbilder und wenn das eben der Zahnarzt nicht macht, dann kommt er zu mir und da hat sich das entwickelt und da haben die Orthopäden, speziell hier unser lieber Terry Murisch, darf ich ja bestimmt erwähnen.
Ja, unbedingt.
Unglaublich viel bewegt und der hat das auch verstanden und da hat sich eine wunderbare Kooperation auch entwickelt und das ist auch so ein ganzheitlicher Aspekt, also die Sportler, die kannst du in der Tat nicht nur besser machen, sondern du kannst vor allen Dingen verhindern, dass sie sich verletzen, dass sie wieder in die Rekonvaleszenz besser reinkommen. Und da gibt es eben übrigens nicht nur die Funktion, was wir über die Schiene und mit dem Orthopäden gemeinsam machen, sondern es geht ja weit darüber hinaus. Wir wissen ja über Studien, dass Sportler leider eine viel, viel höhere Parodontitis- und Kariesrate haben als die Durchschnittsbevölkerung. Gibt es Gründe dahinter, müssen wir es nicht ausführen, aber das ist natürlich ganz elementar, weil das geht natürlich sofort auf deren Leistung und deswegen müssen die daran arbeiten, dass sie ihre Zähne vernünftig pflegen, dass sie sie regelmäßig reinigen, dass sie regelmäßig Mundhygiene machen lassen, regelmäßige Check-ups machen lassen, auch radiologisch, ja, verlagerte Weisheitszähne. Du bist ja selber ein Beispiel, fällt mir gerade ein. Du hast ja da auch einen Einbruch erlebt in deiner noch aktiven Profizeit und hast nicht gewusst, woran liegt es. Dann haben wir den Zahn behandelt und dann hast du deine zweite Karriere begonnen. Mhm. Also das ist auf der einen Seite so wahnsinnig frappierend, wenn man jetzt plötzlich weiß, was da alles für eine Rolle spielt. Mhm. Auf der anderen Seite auch unglaublich bereichernd, wenn man jetzt das auch wirklich behandeln kann. Mhm. Ja? Und wenn man die Ursachen kennt und wenn man die Athleten dann auch wirklich besser machen kann. Ja,
ja, und am Ende, du hast es gerade angesprochen, kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen, ist es, für mich war es am Anfang eher so ein bisschen unverständlich tatsächlich, wie viel Potenzial da drin steckt, weil ich durch im Endeffekt einen Zahn, der nicht mehr so ganz funktioniert hat, sage ich es jetzt mal so, unglaubliche Schmerzen gehabt habe und wir dann eigentlich erst einmal so richtig angefangen haben, Dinge zu verändern und ich da wirklich das erste Mal am eigenen Leib gespürt habe, was das mit einem macht, jetzt nicht nur in der Leistungsfähigkeit, sondern auch im Antrieb, im Tag. Also das hat noch nicht mit Schmerzen angefangen bei mir. Ich habe einfach gemerkt, irgendwie, weiß ich nicht, Puls geht hoch. Schon irgendwie 2-3 Wochen vorher gemeint, die kriegen einen Infekt. Aber nicht, weil ich mich so danach gefühlt habe, sondern einfach erhöhte Pulswerte. Und irgendwie war ich schlapp und müde und einfach nicht so leistungsfähig. Und irgendwann kamen halt die Schmerzen. Und irgendwann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Vor allem dann, als wir das Behandeln angefangen haben und noch extremer, als ich dann angefangen habe, mit Schiene zu trainieren. Also mir sind ja damals fast die Augen rausgefallen. Ich habe immer ein Problem gehabt beim Schwimmen, nach links zu atmen, weil ich immer Wasser geschluckt habe. Und wir haben die Schiene rein da und ich habe nach links atmen können, weil ich einfach viel mehr Bewegungsradius gehabt habe. Und da könnt ihr jetzt ganz, ganz viele Beispiele nennen. Also das war für mich in den letzten, glaube ich, 3 Jahre meiner Karriere, ich glaube, die letzten 3 Jahre haben wir zusammengearbeitet, war das ein unglaublicher Push, der ja im Endeffekt einfach nur kam, weil man einfach regelmäßig mal geschaut hat, so, wo stehe ich gerade, was kann man alles anschauen. Und dann kommen ja diese Themen noch gar nicht dazu, dass wir als Leistungssportler ja natürlich ganz früh Kontakt mit kurzkettigen Zuckern haben, mit sportspezifischer Ernährung, ganz früh Säure und so weiter, die ja eben die ja reinkommen muss, um die Leistung zu bringen. Aber am Ende natürlich jetzt gerade für die Zähne nicht unbedingt das Beste ist.
Ja, Riesenthema. Ja, aber das macht wahnsinnig viel Spaß, wenn ich jetzt mehr anschauen kann. Wir machen das jetzt wirklich seit, ich sage jetzt mal, bestimmt 15 Jahren professionell. Wie viele Medaillen wir und ich sage jetzt bewusst wir, ja, schon gewonnen haben und welche Siege und Verbesserungen wir bei den einzelnen Athleten zelebrieren durften und so. Das ist schon fantastisch. Das macht wahnsinnig viel Spaß und irgendwie identifiziert man sich so sehr damit, dass man natürlich immer auch ein Teil des Erfolgs dann auch sein darf. Und die Athleten wissen das unglaublich zu wertschätzen. Also die sind sehr dankbar und ja, das macht mich unglaublich glücklich und dankbar, dass so viele da noch anrufen und vorbeikommen und auch sich große Strapazen auf sich nehmen. Ja? Also von weit her kommen zum Teil, weil sie merken, das macht wirklich Sinn, das macht sie besser. Und es ist natürlich jetzt auch sehr viel Erfahrung damit dran, das habe ich jetzt schon gemerkt. Es ist nicht so einfach, auch in der Weiterbildung, das 1:1 zu übertragen. Und ich bekomme halt immer mal wieder, Mensch, du pass auf, musst jetzt nicht extra von Hamburg herfliegen oder von Madrid herfliegen oder so. Da gibt es doch bestimmt auch welche, die waren auch schon bei mir in den Kursen und Fortbildungen und so. Und es entwickelt sich. Aber das sind halt dann zum Teil auch sehr bemühte Kollegen, die aber halt diese Erfahrung nicht haben. Du musst es einfach regelmäßig machen. Das ist, glaube ich, so ein Hauptpunkt. Und Schiene ist eben nicht gleich Schiene. Ja? Ich meine, das Konstrukt, diese Schiene als solches, das Material, das ist bei jedem gleich. Aber die Frage ist eben, wie wird es ins Verhältnis gesetzt? Wie wird der Unterkiefer zum Oberkiefer zugeordnet in einer entspannten und relaxierten, sprich physiotherapeutisch vorbehandelten Position? Und das ist der Schlüssel des Ganzen. Und wir versuchen da sehr viel jetzt in der Weiterbildung und in der Fortbildung zu machen und hoffen sehr. Unser großer Ehrgeiz ist, dass jetzt in allen Olympiastützpunkten Deutschlands ein zugewiesener oder zwei, drei zugewiesene Sportzahnärzte sind, dass wir in allen Bundesligastellen die Bundesligisten da entsprechend betreuen können, erste, zweite, dritte Liga. Wir versuchen es beim DEB überall zu machen. Da kommt jetzt schon sehr, sehr viel raus. Wir haben jetzt über die DGSZM knapp 400 Teamsportzahnärzte entwickeln können. Die haben ein Curriculum durchlaufen, die haben eine Abschlussprüfung gemacht. Also da geht schon unglaublich viel voran jetzt inzwischen. Und das wird in Zukunft nicht mehr wegzudenken sein. Also und das Schöne, und vielleicht erlaubst du mir das noch kurz zu ergänzen, die Sportzahnmedizin ist ein wunderbares Feld, wenn man eben selber auch so enthusiastisch und sportlich aktiv ist wie ich und wenn man das auch liebt, in diesen verschiedenen Umgebungen dann auch sich aufzuhalten. Aber die Sportzahnmedizin lernt einen vor allen Dingen auch was über die Zahnmedizin selber, ja, über diese Ganzheitlichkeit, die du angesprochen hast. Denn über die Sportzahnmedizin kriegen wir unglaublich viele Zusammenhänge noch wieder mehr ins Bewusstsein hinein getrichtert, ja, dass eben der Sportler, der will immer ganzheitlich sich und seinen Körper trainieren. Und das müssen wir Zahnärzte auch machen, ja. Und das fängt bei der kleinen Füllung an und das hört beim Blutbild auf und oder geht bei anderen Stellen noch weiter. Ja.
Sigi, ich würde ewig gern mit dir jetzt gerade noch weiterreden. Wir hätten noch ganz viele Themen aufgeschrieben. Unter anderem auch der Bezug zur klassischen Musik, der mich tatsächlich sehr interessiert. du spielst, glaube ich, auch Klavier selbst.
Ja, ich liebe die klassische Musik. Mein Team nervt zum Teil, auch die Patienten, weil im Hintergrund während der Behandlung meistens klassische Musik läuft.
Ich finde es sehr entspannend, muss
ich sagen. Das ist so unterschiedliche Strömungen, die man da auf sich nimmt. Aber ich bin halt auch vielleicht so aufgewachsen und wurde immer früher mitgenommen in Konzerte und Opern und so weiter. Also das hat mich schon geprägt. Aber für mich ist das Klavierspielen ja auch wieder so ein Rückzugsort. Hat auch wieder was mit Kreativität zu tun, hat auch wieder was mit Perfektionismus zu tun. Ich habe diese Fingerübungen früher immer gehasst, aber ich weiß natürlich heute, ohne die wäre es nicht gegangen. Also, und so reflektiere ich auch immer wieder mal, es gibt gewisse Dinge, die muss man einfach machen, auch wenn es einem nicht Spaß macht oder wenn es einem nicht gefällt, um dann irgendwelche Dinge auch zu erreichen und besser zu erreichen als andere, ja, und immer einen Schritt voran zu sein. Das würde ich so wahnsinnig gerne auch der Jugend immer wieder weitergeben. Gebt es nicht immer gleich auf, nur weil es anstrengend ist oder weil ich keinen Bock habe, ja? Sondern zieht mal was durch und am Ende des Tages sagt ihr vielleicht, okay, ist vielleicht nicht so meins, aber ihr habt es durchgezogen. Ja? Und ihr seid wieder reifer und erfahrener und vielleicht wird daraus dann auch wieder was.
Viel gelernt aus der Zeit dann.
Ja, also das nehme ich gern mit und ja, also ist ein tolles Hobby, muss ich sagen. Ja? Macht sehr viel Spaß.
Und bringt am Ende viel Ruhe für einen sehr intensiven Alltag, oder?
Ja, kann man, ich komme viel zu selten dazu. Also ich habe Gott sei Dank den Flügel meines Vaters durfte ich bei mir ins Wohnzimmer stellen, den haben wir noch da. Und ich habe immer die Möglichkeit zu spielen, wenn mir danach ist. Aber leider ist es einfach auch ein zeitliches Problem. Aber ich gebe den nicht her. Also ich werde das immer nutzen und hoffe darauf, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit habe, das mal wieder zu intensivieren.
Leider haben wir jetzt keinen Flügel da, weil sonst hätte ich gerne das Kleid von dir. Sigi, herzlichen Dank, dass du da bist. Wirklich, ich darf da zum Schluss, wenn du Lust hast, gerne noch drei Fragen stellen.
Wobei, leg mal los.
Ja, was würdest du gerne mehr im Leben haben?
Vielleicht ein bisschen mehr Zeit für die nächste Generation. Ich glaube, das würde ich, und da bin ich gerade auch so ein bisschen dran. Ich mache mir sehr viel Gedanken, muss ich in diesem Hamsterrad, in dem ich stecke, weiterhin so wahnsinnig viele Marathons laufen, was mir übrigens wahnsinnig Spaß macht. Also das fühle ich jetzt nicht als belastend an und so weiter, aber es ist schon ein ziemlich schnelles und großes Rad. Ich mache mir Gedanken, da so ein bisschen wieder back to the roots zu gehen, um mir Zeit zu nehmen, die nächste Generation, ja, wie soll ich sagen, ein paar andere Impulse zu geben, die sie vielleicht so aktuell nicht bekommen. Bin weit weg von irgendwie besserwisserisch und früher war alles anders und wie auch immer, das ist gar nicht so mein Ding, aber Impulse zu setzen und denen mal die Augen zu öffnen auf andere Dinge, damit die nicht nur in diesem Tunnel von Social Media und von medialer Umgebung und schnell, schnell und null Bock und so weiter versinken und in diesen Sog runtergezogen werden. Also das ist echt eine Herzensangelegenheit, weil da mache ich mir sehr viel Sorgen und sehr viel Gedanken drüber.
Sehr schönes Ziel oder sehr schöne Vision. Wie möchtest du anderen Menschen in Erinnerung bleiben?
Ui, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber ich glaube, es würde mich schon befriedigen, wenn ich von oben mal runterschaue und sage, Mensch, das war ein geselliger, ein witziger, ein netter Freund und Kumpel und er war gerecht. Er war zwar mit all seinen Ecken und Kanten manchmal ungenießbar, aber am Ende des Tages wusste man, woran man ist. Und ich hoffe, dass man mich irgendwie so ein bisschen als in seiner Polarisierung vielleicht trotzdem als fair und gerecht am Ende des Tages bezeichnet. Also ich bin sicherlich nicht everybody's darling, das weiß ich auch und ich glaube, das muss man auch nicht sein. Aber ich bin konsequent, ich bin strukturiert und bin deswegen vielleicht auch erfolgreich in den Dingen, weil ich mich auch nicht verbiegen lasse. Und bin jetzt auch kein Komplimentenerhascher oder sowas. Das ist mir in Anführungsstrichen, ja, wurscht natürlich nicht, aber das bedeutet mir nicht viel. Mir bedeutet viel, wenn man was erreichen kann durch Geradlinigkeit, durch Fairness, durch Gerechtigkeit, durch Transparenz und ohne sich verbiegen zu müssen oder irgendwie jemandem hinterher zu hecheln. Das sind so Tugenden, die mir wichtig sind. Und wenn jemand das wahrnimmt und sich das in Erinnerung bleibt, dann bin ich schon happy.
Das ist jetzt gut. Die letzte Frage: Was ist für dich ein erfülltes Leben?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn es sich vielleicht jetzt ein bisschen früh anhört, bin ja erst 56 oder so, bin ja noch jung, aber ich hatte echt bereits schon ein erfülltes Leben, muss ich echt sagen. Ich würde es, glaube ich, genauso wieder machen. Wir haben sehr schwierige Zeiten gehabt, wir haben Mega-Zeiten gehabt, wir haben, glaube ich, was ganz Tolles aufgebaut. Meine Frau, mein Team, unsere Familie, unsere Kolleginnen und Kollegen und unsere Angestellten. Also ich glaube, da gab es natürlich und gibt es immer noch kritische Situationen und wahnsinnige Herausforderungen. Aber ich glaube, ein ganz wichtiges Motto war immer durchhalten, weiterkämpfen, weil es lohnt sich. Und bei aller Niederlage ist man wieder aufgestanden und ist doppelt so reif wieder dabei rausgekommen und das wird auch die nächste Niederlage wieder kommen und der nächste Schlag. Und das ganze Leben ist wahnsinnig herausfordernd und weiß auch nicht, ob ich die Praxis heute genauso wieder machen könnte wie damals, weil heute die Umstände völlig anders sind. Also wir haben eine ganz andere Welt, wir haben eine ganz andere Gesellschaft, wir haben eine ganz andere Struktur. Auch die Menschen sind anders geworden. Aber darauf muss man sich halt einstellen und das sind alles Herausforderungen. Und ich würde mal sagen, die meisten Herausforderungen haben wir echt super gemeistert und deswegen kann man echt sagen, das ist für mich Erfüllung. Also, und wenn das so weitergeht, dann will ich mich in keinster Weise beklagen. Bin ich ein glücklicher und ein erfüllter Mensch.
Es ist doch ein wunderschöner Satz zum Schluss. Sigi, ich danke dir unglaublich, dass du da bist. Du hast wenig Zeit und deswegen freut es mich umso mehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du hier bei uns in Gmund bist. Danke dir.
Danke dir, lieber Markus, und die Zeit haben wir extrem gern genommen.
Sehr schön. Ja,
macht immer wieder Spaß mit dir.
Schön.
Sigi, bis bald. Alles klar, dankeschön.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.